Plötzlich verteilt der Staat Israel Waffen an alle möglichen Banden. Sie erhalten Waffen vom Staat Israel. Das ist völliger Wahnsinn. So wie Netanyahu damals versuchte, gegen die palästinensische Autonomiebehörde ein Gegengewicht mit der Hamas aufzubauen, baut er jetzt Milizen, die sich mit dem Islamischen Staat identifizieren, als ein Gegengewicht zur Hamas im Gazastreifen auf.
Das sagt der ehemalige israelische Verteidigungsminister und jetzige Oppositionspolitiker Avigdor Lieberman. Er wirft der Regierung vor, radikale Gruppen im Gazastreifen mit Waffen auszustatten, damit die gegen die Hamas kämpfen. Dazu gleich ein ausführlicher Bericht von unserem Korrespondenten.
Zuerst wollen wir aber in die Ukraine schauen. Da hat die Stadt Charkiw in der Nacht die schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn erlebt. Es gab Tote und Verletzte.
Inwieweit diese russischen Angriffe als Racheakt wegen der zerstörten russischen Bomber angesehen werden könnten, dazu hören wir gleich eine Einschätzung unserer Korrespondentin.
Außerdem soll es am Wochenende einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine geben. Der ist jetzt aber offenbar ins Stocken geraten.
Und 6 Monate nach dem Sturz des syrischen Diktators Assad versucht das Land, sich unter der neuen Führung zu sortieren. Hallo, ich bin Milat Kupay.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, den 7. Juni um 15.30 Uhr. Die russische Armee hat die Ukraine die zweite Nacht in Folge wieder massiv aus der Luft angegriffen. Getroffen hat es diesmal vor allem die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw.
Nach Angaben der Behörden sind mehr als 50 Drohnen, dazu Gleitbomben und eine Rakete eingeschlagen. Dabei wurden mindestens 5 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Der Bürgermeister von Charkiw sprach heute vom schwersten Luftangriff seit Beginn des Krieges. Aber nicht nur in Charkiw hat das russische Militär angegriffen. Auch in anderen Bereichen des Landes gab es Tote und Verletzte bei Drohnen- und Raketenangriffen. Insgesamt spricht die Ukraine von mehr als 200 Drohnenattacken.
Solche massiven Angriffe, das legt die Vermutung nahe, dass Russland sich damit rächen will für die Angriffe auf ihre Bomberflotte am vergangenen Wochenende.
Ja, das hat auch US-Präsident Trump so angedeutet. Er hat gesagt, dass die Ukraine den Russen damit einen Grund für die massiven Angriffe der letzten beiden Nächte geliefert hätte. Das ist eine Einschätzung, die auch andere Beobachter teilen. Unsere Korrespondentin in der Ukraine, Rebecca Barth, die hat für diese Interpretation aber nur wenig Verständnis.
Ja, mir ist, um ehrlich zu sein, nicht klar, welchen Krieg diese Beobachtende beobachten. Denn diese Angriffe Russlands sind eine Kontinuität. Wir erleben es seit Februar 2022, dass Russland aus der Luft angreift. Wir erleben seit Oktober 2022 gezielte russische Angriffe auf zivile Infrastruktur und ebenso seit 2022 auch massiv mit Drohnen. Der Begriff Racheaktion ist tatsächlich irreführend. Es ist die Darstellung, das Narrativ von Trump und Putin. Kreml-Sprecher Peskov sprach von einer Reaktion auf diese ukrainische Operation. Dabei erleben wir aber wie so oft, wie Russland Tatsachen verdreht, denn diese Darstellung suggeriert, die Ukraine habe angefangen und Moskau würde sich wehren und das ist natürlich grober Unfug. Die Ukraine hat militärische Ziele angegriffen, die seit 3 Jahren eine Gefahr für das Leben der ukrainischen Zivilbevölkerung darstellen, während Russland die Ukraine seit mehr als 3 Jahren mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überzieht, dabei systematisch Kriegsverbrechen begeht und nahezu jeden Artikel im Endeffekt der Genfer Konvention bricht.
Dann stellt sich natürlich die Frage, was die Angriffe auf diese russischen Bomber gebracht haben.
Auch dazu hat Rebecca Barth eine Einschätzung abgegeben und die fällt differenziert aus.
Die Angriffe auf die russischen Luftstreitkräfte sind zwar militärisch sinnvoll und auch erfolgreich gewesen. Laut ukrainischen Angaben konnte dabei etwa 1/3 der strategischen Bomber zerstört werden, also die Bomber, die hier in der Ukraine Zivilisten bedrohen und angreifen. US-amerikanische Geheimdienste gehen allerdings davon aus, dass weniger zerstört worden. Das heißt, die Informationslage ist da unabhängig noch nicht genau zu überprüfen. Und gleichzeitig bleibt aber ein Problem für die Ukraine. Das ist zum einen der massive Einsatz Russlands von Drohnen. Also in der Nacht zu Freitag waren es wieder über 400 landesweit. Und zum anderen die Abhängigkeit der Ukraine vom Westen, vor allem von den USA, in Sachen Flugabwehr. Wir erleben aktuell, dass es verhältnismäßig viele Einschläge, also viele Treffer gibt. Die Luftverteidigungssysteme können nicht mehr alles abfangen, auch nicht in der Hauptstadt Kiew, die lange als eine der am besten geschützten Städte galt. Dementsprechend würde ich nicht von einem Vorteil sprechen.
Für dieses Wochenende ist ein Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland geplant. Darauf hatten sich beide Seiten bei ihren Gesprächen am vergangenen Montag in Istanbul geeinigt.
Es sollen jeweils 1200 Kriegsgefangene unter 25 Jahren, dazu Verwundete und Schwerkranke, ausgetauscht werden. Zusätzlich hat Russland zugesagt, die Leichen von 6000 gefallenen Soldaten zu übergeben. Jetzt verzögert sich dieser Austausch aber offenbar, das zumindest sagt die russische Seite. Björn Blaschke erklärt, worum es genau da geht.
Wladimir Medinsky, der Leiter der russischen Delegation bei den Verhandlungen in Istanbul, schreibt in seinem Telegram-Kanal, die ukrainische Seite habe unerwartet die Übernahme der Leichen und auch den Austausch von Kriegsgefangenen auf unbestimmte Zeit verschoben. Dabei, so Medinsky, seien die ersten rund 1200 Leichen in Kühlwagen im Austauschgebiet eingetroffen. Die anderen befänden sich auf dem Weg. Außerdem habe Russland eine Liste mit 640 Kriegsgefangenen der Kategorien Verwundete, Schwerkranke und Jugendliche an die Ukraine übergeben, um mit dem Gefangenenaustausch zu beginnen. Wie vereinbart befinde sich die Kontaktgruppe des Verteidigungsministeriums in Moskau an der Grenze zur Ukraine. Eine Kontaktgruppe aus Kiew sei jedoch nicht eingetroffen. Die dafür angeführten Gründe, so Delegationsleiter Medinsky, seien unterschiedlich und ziemlich merkwürdig. Bisher liegt zu den Behauptungen Medinskys keine Stellungnahme aus der Ukraine vor.
Die Ukraine hat sich inzwischen auch gemeldet und weist diese Vorwürfe zurück. Der ukrainische Koordinierungsstab in Kiew teilt mit, dass Russland einfach selbst die Übergabe der Toten festgelegt habe, ohne dass man sich davor auf einen Termin geeinigt hat. Der Gefangenenaustausch, der soll aber wie geplant in den kommenden Tagen stattfinden.
Und damit kommen wir dann zum zweiten zentralen Thema hier im Podcast, dem Nahostkonflikt. Im Gazastreifen werden immer noch israelische und internationale Geiseln von der Hamas festgehalten. Die Rede ist von 56 Menschen. Israel geht davon aus, dass davon mindestens 33 tot sind. Jetzt hat das Militär eine der Leichen geborgen.
Die Leiche des Mannes wurde bei einem Spezialeinsatz in Rafah gefunden und anschließend nach Israel gebracht. Es handelt sich, Armeeangaben zufolge, um einen Erntehelfer aus Thailand. Er wurde demnach am 7. Oktober 2023 verschleppt und dann in Gefangenschaft getötet.
Nun ist ja die israelische Armee jetzt seit längerem im Gazastreifen auch mit Bodentruppen aktiv. Und bei diesem Einsatz sind jetzt 4 israelische Soldaten getötet worden.
Medien berichten, dass die 4 Soldaten ein Haus in der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens betreten haben. In dem Haus war wohl eine Sprengfalle. Bei der Explosion ist dann das Gebäude eingestürzt.
Ja, und dann kommen wir noch zu einer Meldung, die vielleicht viele überrascht hat. Israels Armee kooperiert mit bewaffneten Banden in Gaza. Was steckt dahinter?
Es gibt zumindest Bilder von bewaffneten Banden, die im Gazastreifen in Kooperation mit der israelischen Armee operieren sollen. Was genau hinter dieser angeblichen Kooperation steckt, darüber berichtet unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Avigdor Liebermann ist ein altgedienter Politiker in Israel vom Typ Bulldozer. Gerade ist er in der Opposition und hat es mit einer Veröffentlichung geschafft, die Regierung von Premier Benjamin Netanyahu in Schwierigkeiten zu bringen. Kritik am Krieg im Gazastreifen gibt es in Israel genug, aber das, was Liebermann in einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 12 gesagt hat, ist Sprengstoff. Plötzlich verteilt der Staat Israel Waffen an alle möglichen Banden. Sie erhalten Waffen vom Staat Israel. Das ist völliger Wahnsinn. So wie Netanyahu damals versuchte, gegen die palästinensische Autonomiebehörde ein Gegengewicht mit der Hamas aufzubauen, baut er jetzt Milizen, die sich mit dem Islamischen Staat identifizieren, als ein Gegengewicht zur Hamas im Gazastreifen auf. Ein schwerwiegender Vorwurf, aber auch was danach passierte, war eher ungewöhnlich. Benjamin Netanyahu tat nämlich so, als sei das, was Liebermann da gesagt hatte, völlig normal. Was hat er schon veröffentlicht, dass Sicherheitsbehörden Clans in Gaza beauftragt haben, die sich gegen die Hamas stellen? Was soll daran schlecht sein? Das ist nur gut, es rettet Leben israelischer Soldaten. Aber die Veröffentlichung dessen hilft ausschließlich der Hamas. Das, was da vom israelischen Regierungschef lapidar bestätigt wurde, ist keine Kleinigkeit. Denn während Israel im Gazastreifen gegen die Hamas und andere Terrororganisationen kämpft, kooperiert die Armee mit anderen Gruppen und stattet sie offenbar auch mit Waffen aus. Im Gazastreifen erreichen wir Ali Abu Hashem. Er will nicht viel über sich verraten, nur dass er Aktivist ist. Offen spricht er aber über die Ziele Israels bei dieser Kooperation. Die Israelis wollen, dass sich die Palästinenser selbst regieren. Entsprechend dem israelischen israelischen Wunsch sollen einige Milizen mit der Führung des Gazastreifens beauftragt werden. Heute gibt es Anzeichen dafür, dass eine Miliz im Süden des Gazastreifens gebildet wurde, die 100 bis 300 Menschen umfasst. Diese Miliz wird von Yasser Abu Shabab geführt. Diese Miliz besteht aus einer Gruppe Krimineller und einige waren in Gefängnissen im Gazastreifen. Das ist ein gefährlicher Indikator für die nächste Phase. Yasser Abu Shabab, der Milizenführer, ist Anfang 30. Er hat einen Facebook-Auftritt. Dort gibt es Fotos von ihm mit schusssicherer Weste und einer Waffe in der Hand. Vor der Brust hängt lässig eine Sonnenbrille. Auch die Miliz, die er anführt, hat einen Auftritt in den sozialen Medien. Dort nennt sie sich Palestinian Popular Forces. Es gibt ein Logo und im Text palästinensisch nationale Töne. Die Gruppe soll in Abstimmung mit Israel im Süden des Gazastreifens operieren. Ein anonymer israelischer Offizieller sagte im Radiosender Kan, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Wir reden über eine militärische Einheit, die Anweisungen von hoher Stelle bekommt. Gangs in Gaza werden mit Waffen ausgestattet. Sie bekommen Anweisungen von Offizieren und vom Geheimdienst, die vor Ort begleiten. Yasser Abu Shabab ist sicher kein Freund der Hamas. Er soll wegen Drogenschmuggels in Gaza im Gefängnis gesessen haben. Und es gibt Gerüchte, dass er und seine Miliz Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat haben, auch eine Terrororganisation. Von sich selbst sagt die von Israel unterstützte Miliz, sie sichere die Hilfsgüter. Tatsächlich gibt es Vorwürfe, ihre bewaffneten Kämpfer hätten LKW mit Hilfsgütern geplündert. Ali Abu Hashim, der Aktivist aus Gaza, über das, was möglicherweise dahinter steckt. Die Hamas schafft es nicht mehr, den Gazastreifen zu kontrollieren. Dieses Chaos erstreckt sich ehrlich gesagt über das gesamte Gebiet. Es gibt Chaos und ein Vakuum. Es gibt niemanden, der die palästinensische Bevölkerung schützt. Heute schließt die Miliz dieses Vakuum. Das Zeichen ist klar. Die Hamas ist nicht in der Lage oder hat große Probleme, den Gazastreifen zu führen. Israel jedenfalls scheint in der jetzigen Phase auf die Truppe zu setzen und könnte dieses Modell auch in anderen Teilen des Gazastreifens nutzen. Kritiker sagen, damit setze Israel auf andere, sehr radikale Kräfte und das trage nicht zur Stabilität im Gazastreifen bei.
Ein Bericht war das von Jan-Christoph Kitzler. Ein halbes Jahr ist es jetzt her, als am 8. Dezember 2024 bekannt wurde, dass Syriens Langzeitmachthaber Assad das Land verlässt. Die Menschen in Syrien hatten ja große Hoffnung und gleichzeitig auch große Angst. Niemand wusste ja zum damaligen Zeitpunkt, was das für das Land bedeutet.
Damals hatte ja eine Übergangsregierung die Macht übernommen. Angeführt wird sie vom Chef der Islamistenmiliz HTS, Ahmed al-Sharra. Der hat betont, das neue Syrien solle ein Land für alle Volksgruppen und Minderheiten sein. Wie es den Menschen im Land jetzt geht, 6 Monate nach dem Sturz von Assad, das berichtet Anna Osius.
Am Grenzübergang Bab al-Salami von der Türkei nach Syrien herrscht reger Betrieb. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Kleinlaster, bepackt mit Matratzen und Kleiderschränken, das Hab und Gut auf eine Ladefläche zusammengeschnürt. Menschen, die zurück in ihre Heimat wollen. Auch Ahmed al-Hadid beginnt ein neues Leben.
Ich habe Syrien vor 10 Jahren verlassen und in der Türkei gelebt. Jetzt, wo Syrien befreit ist, kehren wir zurück. Wir haben unsere Sachen gepackt, unsere Arbeit gekündigt und starten neu. Es ist eine finale Rückkehr.
Und Ahmed ist bei weitem nicht der Einzige. Ein Beamter am Grenzübergang erklärt:
Bislang haben wir rund 100.000 syrische Bürger hier abgefertigt. Die Zahlen steigen täglich. Es sind momentan rund 1.000 am Tag. Wenn das türkische Schuljahr endet, rechnen wir noch mit deutlich höheren Zahlen.
Syrien sortiert sich neu. Wirtschaftlich hofft das bitterarme Land auf einen Aufschwung. Nachdem die USA und die EU angekündigt haben, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, ist das Rennen um Investoren eröffnet. Vor allem die Türkei und die Golfstaaten, enge Verbündete der neuen islamistischen Machthaber Syriens, haben großes Interesse, das kriegszerrüttete Land aufzubauen. So wollen Saudi-Arabien und Katar die Gehaltszahlungen für syrische Beamte unterstützen. Und Katar hat angekündigt, die Energieversorgung wiederherzustellen. 4 Gaskraftwerke und eine Solaranlage sollen gebaut werden. Doch die 7 Milliarden Dollar Pläne für neue Kraftwerke werden wenig bewirken, wenn Damaskus bewaffnete Banden nicht daran hindern kann, Stromkabel zu stehlen.
Wir haben mit der Instandsetzung von 9 völlig zerstörten Masten begonnen,
berichtet Khaled Aboudi von von der syrischen Elektrizitätsbehörde.
20 bis 30 Kilometer vom Ort des ersten Schadens entfernt wurden wir von einem neuen Diebstahl überrascht. Wir begannen mit der Reparatur. Wir waren noch nicht fertig, als sich etwas weiter der nächste Diebstahl ereignete. Bis heute konnten wir die Leitung nicht wieder in Betrieb nehmen.
Zwei Drittel des Stromnetzes in Syrien sind entweder völlig zerstört oder müssten dringend saniert werden. Für die Menschen bedeutet das, wenn überhaupt, gibt es nur wenige Stunden Strom am Tag. Der Wiederaufbau Syriens ist eine Mammutaufgabe. Das Land hat neben den Kriegsschäden jahrzehntelangen Sanierungsstau. Das merkt man auch an der Börse in Damaskus, die den Betrieb nach einem halben Jahr Pause nun wieder aufgenommen hat. In der Hoffnung, dass nach Ende der Sanktionen die Wirtschaft in Schwung kommt.
14 von 28 Unternehmen haben den Handel wieder aufgenommen,
beschreibt Börsenmanager Suleyman Musselli.
Wir hoffen, dass wir von der Aufhebung der Sanktionen profitieren und unsere Systeme erneuern können. Eine moderne Technik würde uns beim Handel und bei der Überwachung helfen.
Noch sind Aufschwung und Wirtschaftsboom nicht mehr als große Hoffnungen. Die Realität der Syrerinnen und Syrer hat mit Wohlstand meist nichts zu tun. Die Vereinten Nationen mahnen, ein Großteil der Bevölkerung lebt nach wie vor unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als $2 am Tag.
16,5 Millionen Syrerinnen und Syrer brauchen humanitäre Hilfe.
So Ramesh Rajasingham von OCHA.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat Schwierigkeiten, sich ausreichend zu ernähren. Fast 3 Millionen sind von Hunger bedroht.
Dazu kommen neue Wellen von Gewalt, die einige Regionen Syriens erschüttert haben und Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa aufkommen lassen. Der ehemalige Dschihadist gibt sich zwar als Islamokapitalist und betont gemäßigt, er beteuert, dass Minderheiten integriert werden sollen, doch die Realität sieht anders aus. Massaker an Alawiten im März, Gewalt gegen Drusen 2 Monate später, nun erneute Meldungen über Tote und entführte Alawiten. Werden die Minderheiten in Syrien nicht genug geschützt? Nahostforscher Kawa Hassan.
Das Verstörende ist, die Täter dieser Verbrechen kamen bislang ungestraft davon. Es hat bisher keine offizielle Untersuchung der Vorfälle von Seiten der syrischen Regierung gegeben. Und das wirft Fragen auf. Wie weit ist die syrische Regierung überhaupt bereit, gegen religiös motivierte Gewalt vorzugehen?
Behandeln internationale Politiker die neue syrische Regierung zu unkritisch? Hat al-Sharaa die islamistischen Strömungen und Milizen im Land nicht genug unter Kontrolle? Das Ziel, eine einheitliche Armee aufzubauen, scheint noch in weiter Ferne zu sein. Außerdem hat Israel durch zahlreiche Luftangriffe auf Syrien große Teile der militärischen Anlagen zerstört. Auch ist noch nicht klar, wie sich die Autonomie der Kurden im Norden Syriens entwickelt. Und die Christen des Landes machen sich Sorgen wegen islamistischer Tendenzen.
Das gab es so in Syrien noch nie,
sagt der Bischof von Homs und Hama, Julian Jakub.
Wir fühlen uns wie Fremde im eigenen Land. Das beeinträchtigt zweifellos die Freiheit des Einzelnen und die Menschenrechte.
Ein Thema, das im neuen Staatsfernsehen wohl kaum eine Rolle spielen wird. Der neue Fernsehsender erscheint zwar in modernem Gewand, bleibt aber Sprachrohr der Regierung und zeigt eine deutliche Nähe der neuen Machthaber zur Türkei und zu den Golfstaaten. Von tatsächlicher Pressefreiheit ist das Land noch weit entfernt, sagt der syrische Journalist Mazen Bilal.
Die Pressefreiheit ist eng mit der politischen Lage im Land verknüpft. Solange es noch keine klare Definition des Staates gibt, kann sich keine Freiheit für die Medien entwickeln. Äußerlich scheint die Freiheit größer zu sein als vorher. Aber wir müssen das mit Vorsicht genießen, denn das gesamte politische System muss sich erst noch herauskristallisieren.
Ein Staat steckt in den Kinderschuhen. Wohin diese Schuhe Syrien tragen, ist ein halbes Jahr nach Assads Sturz an vielen Stellen noch unklar.
Syrien sortiert sich neu. Das war ein Einblick von Anna Osius. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.